Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute schauen wir zurück auf die Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills und beschäftigen uns vor allem mit diesem Thema.
Wir wollen ja das Geschlechterthema auch nicht dramatisieren, sondern es ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten. Und das ist das Ziel, da wollen wir hin.
In der Berufswahl spielt das Geschlecht nach wie vor eine große Rolle. Die Leiterin der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern erklärt, wo die Gründe dafür liegen und wie sie das ändern möchte. Danach reisen wir ins östliche Mittelmeer.
Gerade wenn man die Daten vom UNHCR anschaut, sieht man da, dass auf den griechischen Inseln und auf dem griechischen Festland schon mehr Leute angekommen sind als in Italien in 2018. Und das spricht ja eigentlich für sich, diese Zahlen.
Seit dem EU-Türkei-Deal ist die östliche Mittelmeerroute für Geflüchtete kaum noch im Fokus der Medien. Der Verein Mare Liberum will dies nun ändern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Zwischen 1000 und 2000 Menschen demonstrierten letzten Samstag friedlich gegen die christlich-fundamentalistische Kundgebung «Marsch fürs Leben». Etwa gleich viele Menschen nahmen an dieser Veranstaltung auf dem Bundesplatz teil, einer Demonstration gegen das Recht auf Abtreibung. Bereits vor 2 Jahren wurde dieser «Marsch fürs Leben» auf dem Berner Bundesplatz durchgeführt. Damals wie an diesem Samstag wurde die Kundgebung von einem Grossaufgebot der Polizei abgeschirmt. Damit wollte die Polizei verhindern, dass Gegendemonstrantinnen und Demonstranten zum Bundesplatz gelangen konnten, um die Kundgebung zu stören. Unter dem Namen «Bern stellt sich queer» rief ein linksalternatives Bündnis zum Protest auf. Trotz fehlender Bewilligung und trotz massiver Polizeipräsenz ging es auf die Straße. Salim Staubli sprach nach der Kundgebung mit Vertreterinnen von «Bern stellt sich queer» und wollte von ihnen wissen, weshalb eine Gegendemonstration trotz Gegenwind dringend nötig war.
Wir sehen die Gegendemonstration nicht als isolierte Aktion. Wir sehen die Gegendemonstration als Teil des Kampfes für Selbstbestimmung gegen diese Frauen- und LGBTIQ-Feindlichkeit, für die der Marsch fürs Leben steht. Und wir finden es sehr wichtig, uns diesen öffentlichen Raum zu nehmen, damit nicht den Fundis dieser Raum einfach so überlassen wird und dem etwas entgegenzusetzen, ja, dass auch unsere Inhalte eigentlich Platz hatten auf der Straße und wir auch sehr viel Flyer und Ballone etc. verteilen konnten.
Der Marsch fürs Leben war aus Sicht der Gegendemonstrantinnen und Demonstranten reine Provokation und nichts anderes als eine antifeministische Versammlung. Hinzu kommt, dass die Veranstalter der Kundgebung wohl auch Kontakte pflegten mit rechtsextremen Parteien wie der PNOS oder der Alternative für Deutschland.
Rechtsradikale Ideologien stützen sich eigentlich sehr fest auf ein antifeministisches Weltbild. Und das sieht man auch, dass rechtsradikale Menschen und Organisationen und Parteien gegen Abtreibungen sind. Wir sehen auch, im Vorfeld hat die PNOS mobilisiert für den Marsch fürs Leben. Sie haben eine Plakataktion in Solothurn gemacht, wo sie wie die Plakate für den Marsch fürs Leben verteilt haben.
Christlich-fundamentalistische Abtreibungsgegner und Rechtsextreme Hand in Hand. Das sei kein neues Phänomen, meinen die Vertreterinnen und Vertreter von «Bern stellt sich queer». Besonders frustrierend sei aber die Tatsache, dass die Polizei eine Kundgebung wie den «Marsch fürs Leben» bewilligt, während Gegendemonstrationen bereits im Vorfeld verboten wurden. Die Einreichung eines Gesuchs wäre daher so oder so chancenlos gewesen.
Wir haben kein Gesuch eingereicht. Wir finden es wichtig, dass Kundgebungen ohne Bewilligung ihren Raum haben können und sollen. Wir möchten uns nicht von der Stadt eine Genehmigung erteilen lassen für ein Anliegen, das sehr viele Menschen betrifft und wie einfach selbstbestimmt diese in die Straßen tragen können. Und wir gehen auch davon aus, falls wir ein Gesuch eingereicht hätten, dass dieses sowieso nicht bewilligt worden wäre.
Da die Polizei Auseinandersetzungen befürchtete, war sie mit einem massiven Aufgebot vor Ort, um jegliche Störung der Kundgebung sofort unterbinden zu können. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gegendemonstration war das zwar ärgerlich, aber nicht nur.
Was dadurch aber natürlich auch positiv für uns war, ist, dass es einen riesigen Perimeter um den Bundesplatz gegeben hat. Also das heißt, die Demonstration der Fundamentalistinnen war eigentlich komplett abgeschottet von der Öffentlichkeit, währenddem wir nicht nur durch die Innenstadt, sondern auch durch die Quartiere laufen konnten und unsere Inhalte kundtun konnten.
Dass die Polizei mit einem derart hohen Aufgebot vor Ort war, hängt wohl auch mit den kürzlich geschehenen Ereignissen vor der Reitschule zusammen. Dort kam es Anfang September zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Reitschulbesuchern, bei denen auch Gummischrot und Tränengas eingesetzt wurden. Wohl auch gerade deshalb hielt sich die Polizei am vergangenen Samstag eher zurück und ließ die Gegendemonstration weitgehend gewähren.
Sie waren jetzt natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang, weil mit den aktuellen Geschichten waren auch alle Augen auf die Polizei gerichtet. Also das heißt, die Leute haben beobachtet, ob es wieder zu Polizeigewalt kommt. Gleichzeitig haben andere Leute gefordert, dass die Demonstration unterbunden werden muss. Und was sicher auch noch geholfen hat, ist, dass die demokratischen Juristinnen ein Team bereitgestellt haben, die Polizei überwacht hat.
Das sagen die Aktivisten und Aktivistinnen von Bern stellt sich queer, die in diesem Beitrag anonym bleiben wollten. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Ebenfalls in Bern gingen gestern die zweiten Swiss Skills zu Ende. Über 120.000 Menschen, worunter rund 60.000 Schüler und Schülerinnen, besuchten die Berufsschweizermeisterschaften und die dazugehörende Berufsausstellung. 135 Berufe hatten sich in den letzten 5 Tagen auf dem Berner Messegelände BA Expo präsentiert. Bei 78 Berufen fanden zudem die Schweizer Meisterschaften statt. Mehr zum Thema Berufsbildung gleich nach den Nachrichten. Wegen der großen Hitze und der Trockenheit nahm die Ozonbelastung in diesem Sommer zu. Es sei zu mehreren Überschreitungen der Grenzwerte gekommen. Das meldet heute die kantonale Volkswirtschaftsdirektion. Viel Ozon in der Stratosphäre, also auf 20 bis 40 Kilometer Höhe, ist gut, weil es die Erde vor ultravioletter Strahlung schützt. In Bodennähe hingegen ist eine zu hohe Ozonbelastung gefährlich. Die Auns steckt in einer Krise, das berichtet der Tagesanzeiger, die rechte Kampforganisation aus dem Dunstkreis des SVP-Führers Christoph Blocher, leide an Mitgliederschwund. Außerdem seien verschiedene lokale Sektionen der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz im Moment ohne Chef. Die Auns engagiert sich seit rund einem Vierteljahrhundert gegen die außenpolitische Öffnung der Schweiz. In Pakistan hat der oberste Gerichtshof die CEOs von großen Mineralwasserkonzernen ans Gericht zitiert. Laut der Times of India soll untersucht werden, ob in den sogenannten Mineralwassern überhaupt Mineralien stecken. Das ganze Prozedere ist ein Zeichen gegen die wachsende Macht von Konzernen wie Nestle oder Coca-Cola. Diese beherrschen zu einem großen Teil den Handel mit Wasser und kontrollieren Quellen in Pakistan. Für viele, insbesondere arme Menschen, ist es oft nur noch möglich, an sauberes Wasser zu kommen, wenn sie Mineralwasser dieser Grosskonzerne kaufen. 2 große Stürme in Asien und Amerika haben Dutzende von Todesopfern gefordert. Der Taifun Mangkhut hinterließ eine Schneise der Verwüstung auf den Philippinen und in Südchina. Er forderte mindestens 70 Todesopfer. Der Wirbelsturm Florence traf die Südoststaaten der USA, North Carolina, South Carolina und Virginia mit voller Wucht. Dort führte der Sturm vor allem zu großen Überschwemmungen. Etwas über 1.000 Menschen kamen dabei ums Leben, das berichten internationale Medien. Geradezu ruhig verhält es sich mit dem Wetter hierzulande. Heute und in den nächsten Tagen herrscht warmes Spätsommerwetter. Tagsüber zeigt das Thermometer bis am Donnerstag Temperaturen über 25 Grad bei viel Sonne. Nur morgen Dienstag könnte es zwischenzeitlich etwas Bewölkung geben. Erst am Wochenende, wenn der Herbst und die Berner Herbstferien offiziell beginnen, muss vermehrt mit Regen und einer leichten Abkühlung gerechnet werden.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit Geschlecht und Berufswahl auseinandersetzen, gibt's den passenden Song dazu. Sophie Hunger mit «She Makes President».
Mother's mother and her mom never had much fun. Took the blows like down in silence, hid their shame inside their palm. She's got plankton in her head. She needs no blessing, no respect. You can buy her favorite vibe. President. Her mother's mother and her sisters, what they said was of no interest. But oh, as they heard like blisters, you better care for what you ask. But she was born to be impatient. Her mother's mother's all that way. And hold up, barricade, and then you will break like sugar glass. You will break like sugar glass.
Rabe Info.
Die Preisverleihung an den Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills letzten Samstag hat es wieder mal gezeigt. Bei den Dachdecken standen drei Männer auf dem Podest. Bei den Fachleuten Textilpflege konnten nur Frauen Medaillen mit nach Hause bringen. Wenn Jugendliche sich heute mit der Berufswahl befassen, so fällt auf, Mädchen und Jungen wählen aus einer ungleich großen Palette an Berufen aus. Die Mehrheit der Mädchen bevorzugt einen Beruf in den Bereichen Gesundheit, Betreuung, KV und Detailhandel. Ausbildungen in den Berufsfeldern Informatik und Elektronik ergreifen sie selten. Auch in traditionell handwerklichen Berufen oder auf dem Bau sind sie rar. Die Jungen hingegen sind in Gesundheits- und Betreuungsberufen in Unterzahl. Es gibt also nach wie vor Berufe, die ausgesprochene Männer- oder Frauendomänen sind. An den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen allein kann es nicht liegen. Auch nicht daran, dass die Problematik den Schulen und der Berufsberatung nicht bekannt wäre. Eva Rapp hat Barbara Ruf von der kantonalen Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern an den Swisskills besucht. Sie wollte von ihr wissen, wo die Gründe liegen für diese unterschiedliche Berufswahl von Mädchen und Jungen.
Wenn die Kinder in die Berufswelt hineinschauen, dann sehen sie, dass es heute vor allem Männer sind, die Informatiker werden und Frauen im Gesundheitsbereich arbeiten, zum Beispiel. Und sie lassen sich sehr stark in ihren Wünschen und Orientierungen dadurch leiten, was halt eben ist.
Einerseits fehlen also Vorbilder in der Berufswelt. Andererseits sind Jugendliche geprägt durch ihr nächstes Umfeld, zum Beispiel ihre Familie und ihren Freundeskreis. Sehr oft haben sie klare Vorstellungen davon, was typisch Mann, typisch Frau sei. So schließen sie gewisse Berufsfelder von vornherein aus und bewegen sich bei ihren Berufserkundungen in einem eng abgesteckten Feld. Unter anderem durch den technischen Fortschritt verändern sich die Berufsrealitäten jedoch laufend. Trotzdem halten sich die traditionellen Bilder in den Köpfen hartnäckig, nicht nur bei den Jugendlichen.
Eltern, die ihre Kinder im Berufswahlprozess begleiten, gehen eben häufig davon aus, was sie selber noch in der Berufswelt erfahren haben. Und seither hat sich aber die Berufswelt stark verändert. Also diese Bilder zu den Berufen, auch diese Stereotypen, die treffen heute einfach so nicht mehr zu. Und das Mittel dazu ist einfach, dass die Kinder hingehen und schauen, wie es konkret ist.
Unter dem Motto «Weitergehen» motiviert Barbara Ruf an den Swiss Skills Lehrpersonen dazu, am Thema dran zu bleiben. Auch wenn sie dabei auf offene Ohren stößt, in der Praxis erleben Lehrpersonen die Berufswahl ihrer SchülerInnen oft als sehr aufwendig und betreuungsintensiv. Gewisse Themen bleiben auf der Strecke. Hauptsache, alle SchülerInnen finden eine gute Anschlusslösung nach dem 9. Schuljahr, sagen viele Lehrkräfte. Für diese Haltung hat Barbara Ruf Verständnis. Sie empfiehlt den Schulen, das Thema Berufe breit entdecken, durch die ganze Schullaufbahn hindurch zu bearbeiten und nicht erst, wenn es konkret darum gehe, eine Schnupperlehre zu finden. Außerdem weist sie die Lehrpersonen auf bestehende Hilfsmittel und spannende Projekte hin.
Der Nationale Zukunftstag ist eines dieser Projekte. Da begleiten die Kinder Bezugspersonen an der Arbeit. Es gibt auch viele spannende Projekte für Mädchen im Bereich Technik, Informatik, Handwerk, für Knaben im Bereich beispielsweise Gesundheit, Pädagogik und so weiter. Also von diesen Projekten können die Schulen sehr stark auch profitieren und sie integrieren in den Unterricht.
Es reiche aber nicht, die Auseinandersetzung mit Rollenbildern auf den Berufswahlunterricht zu beschränken. Entscheidend sei die grundsätzliche Haltung der Lehrperson.
Dann ist die Lehrperson natürlich selber immer auch Vorbild in ihrer Art und Weise, wie sie Diversität in der Schulklasse gestaltet, wie sie auch die Schülerinnen und Schüler herausfordert, dass eben die Mädchen nicht nur die mädchentypischen Arbeiten in der Klasse übernehmen und die Knaben die männertypischen.
Konkret heißt das, auch Sarah kann die schwere Altpapierkiste entsorgen gehen und Kevin im Klassenzimmer die Pulte putzen. Doch nicht nur die Schule, sondern auch die Arbeitgebenden sind gefordert. Laut Barbara Ruf haben viele Berufsverbände noch Handlungspotenzial, jedoch nicht alle.
Wir stellen fest, dass vor allem auch Berufsverbände, die einen Fachkräftemangel haben, sehr stark daran interessiert sind, das Berufsfeld zu öffnen für beide Geschlechter, und da sehe ich sehr stark Bemühungen.
Barbara Ruf hat den Eindruck, dass es in einigen Berufen dank dem Engagement des Berufsverbandes gelungen ist, eine größere Geschlechterdurchmischung zu erreichen.
Beispielsweise im Bereich Schreinerin Schreiner. Das ist ein Beruf, der war sehr lange, hatte einfach eine Männertradition. Und es gibt immer mehr Schreinerinnen. Und das hat nicht zuletzt auch mit der Öffnung eben im Verband zusammen mit dem Bemühen bei der Werbung beispielsweise, bei den Auftritten, wirklich beide Geschlechter gut anzusprechen.
Mit dem Beruf wählen Mädchen und Jungen auch ein Milieu. Es braucht Mut und Selbstvertrauen, eine Lehrstelle in einem Betrieb anzutreten, in welchem man die einzige Frau oder der einzige Mann ist. Unternehmen müssen eine Kultur des gegenseitigen Respekts pflegen, in welcher sich alle willkommen fühlen. Die Leiterin der Fachstelle Gleichstellung hat diesbezüglich mit vielen Betrieben Gespräche geführt.
Manche entscheiden sich, dass sie sagen, wir möchten nicht nur ein Mädchen beispielsweise, sondern wir schauen eben, dass wir zwei oder drei haben.
Diese Möglichkeit haben vor allem größere Unternehmen, die mehrere Lehrstellen anbieten. In kleineren Betrieben seien in solchen Situationen aber vor allem die AusbildnerInnen gefordert.
Wenn jetzt ein Betrieb quasi kleiner ist und nur ein Mädchen oder umgekehrt nur ein Knabe hat, dann finde ich es wichtig, dass die Lehrmeister, Meisterinnen mit dem Personal auch sprechen und sagen, jetzt haben wir hier eine junge Frau, das sind die Regeln, die wir haben im Umgang, so sprechen wir zusammen, Respekt wird bei uns gelebt, auch gegenüber dem anderen Geschlecht, Sexismus gibt es bei uns nicht und so weiter, dass sie wirklich das Personal gut informieren, damit die Regeln klar sind.
Barbara Ruf betont, es sei wichtig, dass alle am Berufswahlprozess Beteiligten sich weiterhin für das Thema einsetzten. Nur so könne eine gleichmäßige Vertretung der Geschlechter in den verschiedenen Berufsfeldern erreicht werden.
Es soll ja auch nicht kompliziert sein. Wir wollen ja das Geschlechterthema auch nicht dramatisieren, sondern es ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten. Und das ist das Ziel, da wollen wir hin.
Soweit Barbara Ruf von der kantonalen Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Mehr zum Thema gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Sie ist aus dem Fokus der medialen Aufmerksamkeit gerückt. Die östliche Mittelmeerroute, also die Fluchtroute, welche von der Türkei aus übers Meer auf die griechischen Inseln führt. Zu Unrecht, wie Beobachterinnen und Menschenrechtsorganisationen vor Ort sagen. Denn noch immer flüchten täglich Dutzende Menschen in kaum seetüchtigen Booten übers Meer. Seit dem EU-Türkei-Deal, also der Vereinbarung, dass die Türkei gegen Geld aus der EU Geflüchtete zurückhält, ist dort an der EU-Außengrenze massiv aufgerüstet worden. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, die Küstenwache der betroffenen Länder sowie NATO-Kriegsschiffe patrouillieren vermehrt in der Ägäis. Es gibt kaum Kenntnisse über die Situation der Geflüchteten vor Ort. Ein in Berlin gegründeter Verein will dies nun ändern. Mare Liberum ist mit einem eigenen Schiff in der Ägäis unterwegs und beobachtet die Menschenrechtssituation. Katrin Hiss hat die Hintergründe.
Noch vor 3 Jahren war sie die Hauptfluchtroute nach Europa. Mehrere tausend Menschen kamen täglich auf den griechischen Inseln an, auf der Suche nach Schutz vor Krieg und Vertreibung. In der Zwischenzeit hat sich der mediale Fokus jedoch abgewandt von der Ägäis. Berichtet wird in erster Linie über die Lage vor Libyen oder den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Zu Unrecht, meint der Berner Daniel. Er ist Maschinist auf dem Schiff Mare Liberum, welches die Situation vor den griechischen Inseln dokumentiert.
Ja, es kommen noch immer viele Menschen hier auf den griechischen Inseln an. Besonders Lesbos ist die größte Insel und auch die Insel mit den meisten Menschen, die hier ankommen. Im Moment im Sommer sind es so um die 500 Menschen, die da jede Woche mit dem Boot auf der Insel ankommen. Und eigentlich ist die östliche Mittelmeerroute, die Ägäis, zu Unrecht aus dem medialen Fokus verschwunden. Und gerade wenn man die Daten vom UNHCR anschaut, sieht man da, dass auf den griechischen Inseln und auf dem griechischen Festland schon mehr Leute angekommen sind als in Italien in 2018. Und das spricht ja eigentlich für sich, diese Zahlen.
Die Geflüchteten, die in Griechenland ankommen, stammen in erster Linie aus Syrien und dem Irak. Aus Ländern also, welche seit Jahren von Krieg gebeutelt sind. Die Lage auf den griechischen Inseln ist immer noch zugespitzt. Das Hauptaugenmerk der Berichterstattung in großen Medien liegt jedoch auf anderen Fluchtrouten.
Grundsätzlich ist es so, dass gerade die Situation im zentralen Mittelmeer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und ist auf jeden Fall auch sehr aktuell, was da passiert. Aus meiner Sicht gibt es eine gewisse Konstanz, was die Migrationsbewegung hier im östlichen Europa angeht. Und ja, schlussendlich sind die Medien eher darauf aus, mit aktuellen Neuigkeiten und Veränderungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Obwohl eigentlich die griechischen Inseln extrem wichtig sind, was da gerade abgeht. Also wenn ich das Auffanglager Moria vielleicht nennen kann, was für maximal 3000 Menschen ausgestattet ist und schon seit Jahren komplett überfüllt ist und wirklich auch sehr schlechte Zustände herrschen da. Ich glaube, im Moment sind um die 8500 Menschen dort gezwungen, wochenlang und monatelang auszuharren und auf jeden Asylentscheid zu warten. Also diese europäische Migrationspolitik, die sich da bemerkbar macht, ist auf jeden Fall zu Unrecht aus der Aufmerksamkeit verschwunden.
Dass es diese öffentliche Aufmerksamkeit braucht, das bestätigt auch Daniels Kollegin Fabienne, ebenfalls Teil der Mare Liberum Crew. Fabienne war auch schon auf dem Schiff der Organisation Sea-Watch aktiv, welche sich aber vor gut 2 Jahren aus der Ägäis zurückzog, um ihre Arbeit auf die zentrale Mittelmeerroute zu konzentrieren.
In dem Moment, wo kein ziviles Auge vorhanden ist, hinter dieser Abschottung, ich sag mal, passieren kann, was will, weil es keiner sieht. Solange es die Öffentlichkeit nicht sieht, das zivile Auge nicht sieht, passiert es ja auch nicht. Nachdem Sea-Watch sich zurückzog, hatten die dort in der Ägäis nur ein Beiboot liegen, so ein RIP, so ein Schnellboot, um, falls die Situation sich ändert, dort wieder aktiv werden zu können. Die haben aber ein ziemlich großes Netzwerk gehabt, oder haben es auch immer noch, von anderen NGOs, die vor Ort geblieben sind. Und die berichteten sehr viel von ich sag mal, vermeintlichen Seenotrettungsmanövern von sowohl Frontex wie auch der griechischen Küstenwache, die nicht darauf abzielten, die Menschen sicher zurück, also an Land zu bringen oder sie am besten auch gar nicht auf europäisches Festland zu bekommen. Und das bricht so ein bisschen jedes geltende Recht, internationales Recht, wie auch humanitär einfach ethische Fragen.
Schon in ihrer Zeit auf dem Schiff der Organisation Sea-Watch wurde Fabienne klar, dass es solche Monitoring-Missionen im Mittelmeer braucht. Also Projekte, welche das Verhalten der Küstenwachen, der NATO und der Grenzschutzagentur Frontex genau beobachten. Durch die schiere Präsenz solcher unabhängigen Zeuginnen und Zeugen verbessere sich der Umgang der Behörden mit den Geflüchteten auf Wasser und auf dem Land.
Ganz Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, es wurden Schwimmwesten verteilt. Kann man fast nicht fassen, dass das nicht getan wird, aber die Boote wurden früher einfach hinter sich hergezogen. Es wurde eine Leine in das Boot geworfen mit den Menschen, die versuchen, das europäische Festland zu erreichen. Die wurden dann gezogen, 1,5 Stunden lang, mitten im April. Da liegt auf dem türkischen Festland zum Beispiel noch Schnee. Man kann sich vorstellen, wie kalt das Wasser ist. Den Menschen wurde keine Rettungswesten gegeben, denen wurde keine Wärmedecken gegeben, kein Wasser etc. Solche Dinge können passieren und sich vor allem einschleifen, dann, wenn keiner hinguckt. Und wenn keiner das in Frage stellt. Und in dem Moment, wo wir tatsächlich da einfach auch auftauchten, was sie sehr verunsichert hat, auch weil der Name Sea-Watch so präsent immer noch ist und ein starkes Standing hat, wurden die tatsächlich erstmal ziemlich nervös und waren bemüht. So. Und wir waren auch immer bedacht auf Austausch. Also es geht nicht nur darum, anzuprangern oder anzuklagen, sondern vor allem auszutauschen. Es gibt die Kräfte vor Ort. Man kann von Frontex und Küstenwache und Militarisierung halten, was man möchte. Aber tendenziell ist das ja ein Potenzial, das vor Ort existiert. Und wenn man es schafft, auch mit denen in einen Austausch zu treten und sie zu briefen sozusagen, dann kann man da natürlich auch ein Potenzial akquirieren, dass Seenotrettung in einem Minimumstandard zumindest ausgeführt wird.
Neben den staatlichen Akteuren, also neben Frontex, Küstenwache und NATO, gibt es auch Nichtregierungsorganisationen, welche in der Ägäis aktiv sind. Mare Liberum nehme unter all diesen Organisationen die Aufgabe als Berichterstatterin wahr, wie Fabienne erklärt.
Es gibt noch ein vorhandenes NGO-Netzwerk auf der Insel, zum Beispiel von Lesbos. Dort gibt es noch ein, zwei NGOs, die sich vor allem mit sogenannten Search and Rescue einsetzen. Also es sind diese Seenotrettungseinsätze, wie wir sie nennen, beschäftigt sind. Die sind ziemlich gut strukturiert, verbunden mit Teams an Land, die spotten, die Tag und Nacht mit Ferngläsern und Nachtsichtgeräten das Meer spotten. Also diese Infrastruktur sozusagen gibt es noch. Was es allerdings nicht gibt, ist, dass die Information, die eben von diesen NGOs, die Einsätze machen, die spotten, die Menschen dann an Land bringen beim sogenannten Landing, diese Information, das dort Erlebte, da gibt es die Kapazität nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt, von den NGOs selbst.
Käme es auf dem Meer aber zu lebensgefährlichen Situationen, so würde auch die Crew der Mare Liberum Seenotrettungen machen, ergänzt Daniel, welcher als Maschinist an Bord der Mare Liberum arbeitet.
Grundsätzlich ist Mare Liberum mit der Idee in die Ägäis gefahren, um diese Monitoring-Missionen durchzuführen. Wenn es dazu kommt, dass es uns als Rettungskraft braucht, dann werden wir natürlich ohne zu zögern als Rettungseinheit aktiv werden. Das ist im Übrigen auch so, dass eigentlich jedes Schiff dazu verpflichtet ist, anderen Menschen, die in Seenot sind, zu helfen.
Genau gegen solche Seenotrettungen gehen die Behörden in letzter Zeit vermehrt vor. Italien, aber auch andere europäische Regierungen behindern immer wieder Einsätze auf dem Mittelmeer. Sie lassen Boote mit Geflüchteten an Bord nicht in ihre Häfen einlaufen, beschlagnahmen Rettungsschiffe und gehen juristisch gegen Crew und Kapitän vor. Solch vermehrte Repression sei auch in Griechenland zu beobachten.
Genau gleich wie eigentlich im zentralen Mittelmeer beginnt gerade so eine Kriminalisierungswelle auch hier in Griechenland. Es ist auch so, dass auf der Insel Lesbos zahlreiche freiwilligen HelferInnen vor Ort sind und zum Beispiel an Land dafür sorgen, dass wenn Boote gesichtet werden, dass sie nicht auf die felsigen Küsten auflaufen und dass Rettungskräfte informiert werden können und zum Beispiel solche Teams von Freiwilligen werden gerade kriminalisiert und sind auch Opfer von Polizeikontrollen. Und da reicht auch schon nur, dass man ein Fernglas dabei hat und schon deswegen Ärger mit den lokalen Behörden kriegt.
Das sagt Daniel direkt vom Schiff Mare Liberum, welches vor den Küsten der griechischen Inseln Monitoring-Missionen macht. Mehr Infos zu diesem Projekt gibt's auf mareliberum.org. Den Link dazu gibt's auch bei info.rabe.ch. Wir bedanken uns bei Radio Korax Halle für die Unterstützung bei der Umsetzung dieses Beitrags.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 17. September auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendung gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch zusätzliche Bilder, Links und Hintergrundinformationen zu den eben ausgestrahlten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann gehen wir auf eine abenteuerliche Reise mit dem Prediger des trashigen Rock'n'Rolls, Reverend Beatman, ins heilige Land, Israel. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Eva Rapp und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedergücks.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.